Stell dir vor, du hast einen Gutschein gewonnen für das Rutz-Restaurant in Berlin. Das ist das einzige 3-Sterne-Restaurant in Berlin. Ein Menü kostet dort 350 Euro. Für mich persönlich würde vielleicht eher ein Gutschein für einen Burgerladen verlockender klingen. Wenn es das für dich auch so ist, dann stell dir das vor. Vielleicht ist es für dich ein Fußballspiel, wo deine Mannschaft in das Finale gekommen ist. Das einzige Problem ist, dieser Gutschein gilt nur für einen Tag und überschneidet sich eben mit dem Abendmahl in deiner Gemeinde. Was würdest du wählen? Deine einmalige Chance auf das 8-Gänge-Menü oder auf das Fußballspiel oder das Abendmahl mit deiner Gemeinde mit ein bisschen Brot und Wein oder Traubensaft? Wann würde uns die Antwort ganz einfach fallen? Wenn wir überzeugt wären, dass das Abendmahl mit der Gemeinde 1000-mal mehr wert ist als das 8-Gänge-Menü. Aber leider fällt uns die Antwort gar nicht so einfach. Warum? Weil wir nicht vom Wert des Abendmahls überzeugt sind. Ich will, dass wir heute das Abendmahl mehr schätzen lernen. Ich will, dass wir das Mahl des Herrn mehr schätzen lernen, indem wir verstehen, wie wir damit umgehen sollen. Die Gottesgebote dafür machen uns deutlich, wie wichtig das Mahl des Herrn ist. Und das Titel der Predigt ist Voraussetzungen für das Mahl des Herrn. Und wir wollen 2 Grundvoraussetzungen betrachten. Die erste ist, ohne Evangelium kein Abendmahl. Und zweitens, ohne Gemeinde kein Abendmahl. Dazu werden wir uns nicht nur einen Abschnitt, sondern mehrere Bibeltexte durchgehen, um das Abendmahl und einfach die Grundlagen davon zu verstehen. Wir werden das Abendmahl jetzt nicht hier im Gottesdienst feiern, wir haben ja nicht den gemeinsamen Gottesdienst, sondern erst in der Gemeindestunde gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Und das Ziel der Predigt ist, dass wir das Abendmahl mehr schätzen lernen. Der erste Punkt, ohne Evangelium kein Abendmahl. Ich bin überzeugt, dass eine geringe Sicht auf das Evangelium das Abendmahl bedeutungslos macht. Vor ein paar Tagen hörte ich etwas, was mich wirklich zutiefst erschütterte. Jemand, der ein Christ sich nennt, hatte gesagt, wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dann kommst du in den Himmel. Wenn du glaubst, dass es vielleicht Gott gibt, reicht das auch aus. Ein bisschen Glaube, dass es vielleicht einen Gott gibt, das reicht vollkommen aus. Und das ist nicht wahr. Und es ist auch nicht überraschend, dass heute so etwas gelehrt wird. Das Evangelium wird allen Seiten gekürzt und verändert. Man erzählt nun davon, dass Jesus einen liebt. Aber die Strafe für die Sünde und die Hölle, die wird kaum erwähnt. Man will freundlich sein um jeden Preis. Aber das ist keine wahre Freundlichkeit. Der Glaube an das Evangelium entscheidet über Leben und Tod. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann kontrollieren wir alles 2-fach und 3-fach, ob alles richtig gebucht ist. Wenn wir ein Auto kaufen, dann kontrollieren wir alle möglichen Problempunkte. Wieso sind dann so viele beim Glauben so leichtfertig? Das ist nämlich die wichtigste Frage unseres Lebens. Hab ich rettenden Glauben? Und beim Abendmahl geht es eben darum, an unseren Glauben an das Evangelium. Das Evangelium ist der Kern des Abendmahls. Nur die, die gerettet sind, dürfen daran teilnehmen. Und warum ist das so? Lass uns den Moment lesen aus Lukas 22, Verse 19 bis 20, wo Jesus mit seinen Jüngern das erste Mal das Gedächtnismahl feiert und für alle Christen das als ein Gebot gibt. Lukas 22, Vers 19 bis 20. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Zuerst sehen wir die beiden Kernelemente des Abendmahls. In Vers 19 ist es das Brot und in Vers 20 ist es der Kelch. Worum geht es bei dem Brot? Es geht um den Körper von Jesus. Jesus spricht hier von seinem Tod am Kreuz und all die Schmerzen, die er dafür ertragen würde. Er würde wie der schlimmste Verbrecher leiden, obwohl er nie gesündigt hat. Wir persönlich, jeder einzelne von uns hat diese Schmerzen der Hölle verdient. Aber Jesus nimmt sie auf sich, damit wir verschont werden. Deswegen ist dieses Wort für euch so wichtig. Jesus leidet für uns oder anstelle von uns. Und das, die zweite Sache, die wir sehen, ist das, der Kelch. Der Kelch steht für sein Blut. Blut ist lebensnotwendig. Wenn das Blut vergossen wird, dann bedeutet es den Tod. Aber Jesus stirbt nicht nur einfach so, sondern er stirbt, um uns die Sünden vergeben zu können. Unser eigenes Blut müsste vergossen werden, weil wir unserem Schöpfer uns versündigt haben. Aber Jesu Blut wird für uns vergossen, damit wir am Leben bleiben. Und dann Vers 19 ist eine wichtige Aussage. Dort heißt es, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist etwas ganz Praktisches. Da steht nicht, das denkt zu meinem Gedächtnis, sondern das tut zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist eine praktische Erinnerung für uns. Es erinnert uns jedes Mal, dass wir Sünder sind, die den Tod verdienen. Das Abendmahl erinnert uns, dass Jesus unser Retter ist, der für uns gestorben ist. Wir gedenken an etwas. Das heißt, das tut zu meinem Gedächtnis. Deswegen nennen wir das manchmal das Abendmahl auch das Gedächtnismahl. Aber etwas ganz Wichtiges dürfen wir hier in diesem Vers nicht übersehen. Dort heißt es, dieser Kelch, in Vers 20, ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein Bund ist so etwas wie ein Vertrag, aber viel schöner. Ein Bund besteht aus zwei Personen, die einander ein Versprechen abgeben. Gott verspricht, dass er all unsere Sünden vergeben wird, weil Jesus schon dafür bestraft worden ist. Und der Mensch, der verspricht auch etwas. Er verspricht nur auf Jesus und seine Gerechtigkeit zu vertrauen. Und wenn Jesus hier vom neuen Bund spricht, dann muss es auch einen alten Bund geben, oder? Das ist der Bund mit Mose. Jetzt Erinnerungsfrage, wie ist man in den alten Bund hineingekommen? Damals war es so, wenn deine Eltern Israeliten sind, dann bist du auch automatisch mit in diesem Bund. Aber der neue Bund hat da einen Unterschied. In den neuen Bund kommst du nicht automatisch. Niemand wird als Christ geboren. Wenn deine Eltern gläubig sind, heißt es nicht, dass du selbst ein Christ bist. Du musst persönlich in diesen Bund eingehen. Deine Eltern können nicht für dich glauben. Im neuen Bund ist auch niemand Christ, nur weil er etwas weiß. Du kannst oft zum Gottesdienst kommen und auch viel über Christus wissen, aber es heißt noch lange nicht, dass du gerettet bist. Man kann auch wissen, dass das Mittagessen fertig ist. Aber von dem Wissen allein wird man nicht satt. Man muss davon essen, damit man satt wird. So ist es auch mit dem neuen Bund. Es ist nicht genug, von Jesu Tod am Kreuz zu wissen. Das wird dich nicht retten. In diesen Bund kommt man allein durch die Wiedergeburt. Im alten Bund bist du durch die Geburt von deinen Eltern reingekommen. In den neuen Bund durch die Geburt von oben. Und woher wissen wir, dass wir wiedergeboren sind? Wenn wir Buße getan haben, und wenn dein Glaube sich an Jesus in dem Gebet ausgedrückt hast, wo du bekannt hast, dass du ein Sünder bist und dass Gott dich retten muss, wo du gesagt hast, bitte vergib mir all meine Sünden. Ich möchte dich als mein Herrn annehmen. Und dann ist das Versprechen von Jesus sicher, dass Gott dich angenommen hat und du in diesem Bund mit Christus bist. Und das Abendmahl erinnert uns immer wieder daran, an diesen Bund mit Christus. Durch seinen Tod ist dieser Bund möglich. Und das Abendmahl ist eine Erinnerung, Jesus hat versprochen, mich zu retten. Das Abendmahl ist eine praktische Erinnerung, so wie der Ehering eine Erinnerung ist, dass wir verheiratet sind. Aber dann gibt es eine große Gefahr, und dazu wollen wir uns Apostelgeschichte 8, Vers 18 anschauen. Die große Gefahr besteht darin, dass manche dass Menschen das Evangelium hören, aber es falsch verstehen. Sie stellen sich etwas ganz anderes darunter vor. In Apostelgeschichte 8 haben wir ein warnendes Beispiel davon. Es ist die Geschichte von Simon, dem Zauberer. Philippus ist dahin unterwegs gewesen und predigt das Evangelium. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 13, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Simon hört das Evangelium, er lässt sich sogar taufen und er ist wirklich Feuer und Flamme. Besonders, wenn er Zeichen und Wunder sieht. Man könnte denken, was für ein schöner Moment. Simon der Zauberer ist nun endlich Christ geworden. Aber es stellt sich heraus, dass er das Evangelium gar nicht verstanden hat. Kurze Zeit später kommen die Apostel vorbei und das Herz von Simon offenbart sich. Dort lesen wir Vers 18 bis 21. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihn Geld und er sprach: Gebt mir auch diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Simon interessierte sich in Wirklichkeit nicht für Jesus. Er interessierte sich allein für die Wunder. Er liebte Zeichen und Wunder. Das war seine Beschäftigung vorher gewesen. Simon glaubte nicht, dass er ein Sünder ist, der Gnade braucht. Simon glaubte, dass er sich irgendwie verwirklichen kann und suchte nach weiterer Macht. Es stellte sich heraus, dass Simon das Evangelium gar nicht verstanden hat. Und das, obwohl er sich selbst taufen ließ. So stehen wir auch heute in derselben Gefahr. Viele Menschen wollen Christus, nur weil sie sich Heilung erhoffen. Viele Menschen wollen Christus, weil sie sich Reichtum wünschen. Und viele Menschen wollen Christus, weil sie einfach nach Gemeinschaft lechzen. Aber das ist nicht das Evangelium. Deswegen haben wir die Grundlagenkurse. Das ist eine Umsetzung, die wir als Gemeinde machen. Das ist jetzt nichts Neues, was wir euch vorstellen. Das machen wir schon viele Jahre. Wir als Gemeinde, wir wollen, dass die Menschen, die Christen werden wollen, zuerst verstehen, worum es in der Bibel überhaupt geht. Im Grundlagenkurs lernen wir die Grundlagen des Glaubens und lernen auch die Menschen kennen. Muss man eigentlich einen Grundlagenkurs haben? Ist das nicht irgendwie unbiblisch und gesetzlich? Ja, in der Bibel steht es nirgendwo, dass wir einen Grundlagenkurs machen müssen. Aber da hilft eine Unterscheidung zwischen drei Sachen. Zwischen Sachen, die biblisch sind, das bedeutet, Gott hat es konkret in der Bibel uns geboten. Zwischen Sachen, die unbiblisch sind, das heißt, Gott hat sie verboten oder sie widersprechen den Prinzipien der Bibel. Und drittens Sachen, die biblisch motiviert sind, wo die Bibel nicht die Details beschreibt und es unterschiedlich gehandhabt werden kann. Zum Beispiel, biblische Sachen, die Gott uns konkret geboten hat. Zum Beispiel, der Mann soll seine Frau lieben. Das ist offensichtlich. Unbiblische Sachen, die Gott verboten hat. Zum Beispiel, dass der Mann seine Frau hassen, erniedrigen oder schlagen soll. Das ist offensichtlich verboten. Blumen schenken. In welche Kategorie passt es? Biblisch oder unbiblisch? In die dritte. Biblisch motiviert. Wenn ich meiner Frau etwas Schönes tun will und sie lieben und ermutigen will, dann kaufe ich ihr Blumen. In der Bibel steht nichts über Blumen kaufen. Aber dennoch ist es gut und somit auch biblisch motiviert. Natürlich wird das bei jedem anders aussehen, welche Blumen man kauft oder überhaupt, ob man Blumen kauft oder etwas anderes tut. Und so ist es auch beim Grundlagenkurs. Biblisch ist der Grundlagenkurs nicht. Es gibt kein direktes Gebot dafür. Aber unbiblisch ist er auch nicht. Er widerspricht nicht den Prinzipien, dass wir in der Bibel lesen. Unsere Grundlagenkurse sind biblisch motiviert. Sie sind dazu da, dass wir die Gebote Gottes ausleben. Welches zum Beispiel? In Kolosser 1, Vers 28 heißt es, ihn verkündigen wir, also Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Paulus redet hier über seinen Dienst und er ist ganz klar, was sein Ziel ist, dass alle gerettet werden. Aber dazu muss er ermahnen und lehren. Er muss das Evangelium klar und deutlich darstellen. Schaut mal, dreimal kommt diese Formulierung vor. Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren, jeden Menschen vollkommen Christus darzustellen. Für Paulus ist klar, niemand ist ausgeschlossen vom Evangelium. Das Evangelium ist wirklich für alle. Aber dafür muss er klar und deutlich machen, worum es da geht. Das machen wir auch beim Grundlagenkurs. Wir reden über die Autorität der Bibel, das Wesen Gottes, den Schrecken der Sünde, den Tod Jesu und das Leben in der Gemeinde. Da lernen wir die kennen, die uns besuchen, und auch die Besucher lernen uns kennen. Wir wollen nicht, dass jemand eine falsche Vorstellung vom Christsein hat und sich unwissend taufen lässt. Manche können Interesse am Glauben zeigen, aber aus eigennützigen Motiven. Natürlich ist der Grundlagenkurs nicht unfehlbar. Man wird nicht durch einen Grundlagenkurs gerettet. Aber wir wollen Gott gehorsam sein und das Evangelium dort verkünden. Das ist nämlich nicht eine Kleinigkeit, sondern etwas Gefährliches, wenn man das Evangelium und auch das Abendmahl nicht versteht. Paulus warnt davon in 1. Korinther 11, dort heißt es, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Man darf nicht gedankenlos das Abendmahl einnehmen, denn Gott hat etwas dagegen. Wenn jemand eine falsche Vorstellung vom Christsein hat, aber denkt, dass er am Abend, also ein Christ ist und am Abendmahl teilnimmt, dann wird Gott Schwierigkeiten in sein Leben schicken, um ihn zu prüfen. Oder wenn jemand sagt, er ist ein Christ, aber lebt vollkommen gegensätzlich dazu, dann wird Gott ihn richten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was das Evangelium ist. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, haben wir vorhin gelesen. Wie können wir das Prinzip umsetzen aus Kolosser? In der Geschichte, in der Gemeinde, wurde es sehr unterschiedlich ausgelebt. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, nach der Predigt von Petrus bekehren sich 3000 Menschen und ließen sich sofort taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Warum machen wir das heute nicht? Weil wir nicht in Jerusalem sind zu der Zeit von Petrus. Man kann schnell vergessen, dass die Menschen die Predigten von Jesu 3 Jahre lang gehört hatten. Sie wussten, worum es geht. Das war nichts Neues. Sie haben aber nun endlich die Entscheidung getroffen, Christus nachzufolgen und mit ihm zu leiden. Aber früh in der Geschichte der Gemeinde wurde die Notwendigkeit der Unterweisung vor der Taufe deutlich. Schon sogar 150 Jahre nach Christus haben wir Aufzeichnungen davon, dass man eine systematische Unterweisung für Frischgläubige hatte. Wir wissen nicht so viel darüber, aber einiges spricht dafür, dass sie 3 Jahre lang diesen Unterricht hatten, wo sie in der Bibel und allen Glaubensfragen unterwiesen wurden. Und erst dann durften sie sich taufen lassen. Es gibt andere Hinweise darauf, dass sie sich tatsächlich jeden Morgen vor der Arbeit getroffen haben. Und dann wurde ein längerer Abschnitt aus der Bibel vorgelesen und einige wichtige Aspekte davon erklärt. Wenn man sowas durchrechnet, ist es möglich, dass sie in diesen 3 Jahren die ganze Bibel zusammen gelesen hatten und erklärt bekommen haben. Das war zu einer Zeit, wo nicht jeder eine Bibel zu Hause hat. Oder ich habe von Gemeinden Russland zur Zeit der Verfolgung gehört, dass man zuerst die Bergpredigt auswendig lernen muss, bevor man getauft wurde. Das ist jetzt nicht ein biblisches Gebot für alle. Aber den Menschen war es wichtig, dass sie wussten, worauf sie sich einlassen. Und uns muss es genauso wichtig sein, nicht leichtfertig mit dem Evangelium umzugehen, sondern klar und deutlich das Evangelium zu verkünden, um das Prinzip aus Kolosser 1, Vers 28 umzusetzen. Welche Anwendung kann ich dir mitgeben? Wenn du heute noch nicht gläubig bist, dann will ich dich ermutigen, dass du den Grundlagenkurs besuchst. Dass wir dort zusammen lernen, was die Bibel eigentlich zu sagen hat. Aber nicht nur beim Grundlagenkurs. Wir sind immer offen für Gespräche über die wichtigste und die schönste Botschaft der Welt. Nämlich das Evangelium. Wir können auch die Möglichkeit nutzen, einen Jüngerschaftskurs zusammen zu machen. Dass du dich jemand regelmäßig mit jemand triffst. Und wenn du nicht weißt, mit wem du dich treffen könntest, finden wir jemanden, mit dem du dich treffen kannst und zusammen die Bibel studierst. Jemand, der dir hilft, die biblischen Antworten auf die Fragen zu finden. Und wenn du heute vielleicht geistlich eingeschlafen bist, ist die Frage an dich, kennst du das Evangelium eigentlich? Oder denkst du nur, dass du es kennst? Du darfst gerne auch die Grundlagenkurse besuchen. Aber vielleicht viel wichtiger ist es, wie geht es deinem regelmäßigen Bibellesen? Ich will dich sehr ermutigen, wenn du Christ geworden bist, dass du nicht dabei stehen bleibst, dass du mal geglaubt hast, sondern immer wieder über das Evangelium nachdenkst. Wenn du die Bibel liest, achte auf Aussagen über Gottes Wesen, über die Sünde, über die Rettung. Oder nimm dir vielleicht ein Bibelbuch, das du jeden Tag liest. Zum Beispiel 1. Johannes. Es ist kein langes Buch, aber du liest es immer und immer wieder durch. Oder den Kolosserbrief. Du wirst Wahrheiten entdecken und es wird dich geistlich aufwecken. Lies ein gutes christliches Buch. Wenn wir hier über das Evangelium reden, kann ich nur sehr empfehlen von Paul Washer die Bücher zur der Kraft der Evangeliumsbotschaft. Die sehen dick aus, aber die sind richtig gut. Vom Inhalt und von dem, wie das Evangelium in der Tiefe erklärt wird. Wenn du heute Christ bist und du merkst, dass es bei dir geistlich nicht vorangeht, dann will ich dich ermutigen, darüber nachzudenken. Aber vor allem will ich dich ermutigen, das Evangelium zu teilen. Die größte Freude und Motivation für das Evangelium hat man, wenn man diese Freude mit jemandem teilt. Wenn du heute keine Freude im Evangelium und auch damit am Abendmahl hast, dann kann es gut sein, dass du zu wenig mit anderen über diese Rettung redest. Wie kann man mit anderen über das Evangelium reden, fragst du dich jetzt. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich persönlich stelle gerne die Frage, wenn du heute stirbst, wo wirst du sein? Wirst du im Himmel oder in der Hölle sein? Fang ein Gespräch mit, also vielleicht nicht sofort direkt als erstes, aber das ist ein guter Anstoß, über das Gespräch, über das Evangelium zu reden. Und es muss nicht unbedingt auf offener Straße sein. Kann es, muss es aber nicht. Du kannst auch nach dem Gottesdienst jemand, wo du nicht genau weißt, wo er geistlich steht, diese Frage stellen. Stell ihm, wo wirst du heute sein, wenn du stirbst? Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Ich bin überzeugt, dass eine geringe Sicht auf die Gemeinde, das Abendmahl bedeutungslos macht. Und das ist unser zweiter Punkt. Ohne Gemeinde kein Abendmahl. Und wir haben tatsächlich häufig eine falsche Sicht auf die Gemeinde. Es gibt Leute, die von der Gemeinde als eine Universität denken. Die Gemeinde ist einfach eine Informationsstelle, wo man sich Know-how sammelt. Man geht einfach dorthin, wo die besten Predigten sind. Für die anderen sehen die Gemeinde als eine Selbsthilfegruppe. Die Gemeinde ist eine Selbsthilfegruppe für verletzte und gebrochene Menschen. Wir brauchen einfach Ermutigung und Aufmunterung. Und einfach, dass wir Beziehungen aufbauen können, wo wir vernetzen und einfach authentisch sind. Die Dritten haben ein Bild von der Gemeinde als ein McDonald's. Die Gemeinde ist einfach ein Dienstleister mit einer Vielzahl von Dienstleistungen. Du kannst dir auswählen, was du haben willst. Ist es heute der McChicken oder was war anderes? Du kommst hierher und du kriegst deinen Input, du kriegst die Kinderbetreuung, du kriegst Unterhaltung, du kriegst Seelsorge. Einfach, was dir gefällt. Da sind die Fastfood-Produkte, die in einer örtlichen Filiale erhältlich sind. Aber das sind nicht biblische Vorstellungen von der Gemeinde. Eine falsche Sicht auf die Gemeinde produziert auch eine geringe Sicht auf das Abendmahl. Wenn wir in der Bibel lesen, kriegen wir ein ganz anderes Bild von der Gemeinde. Vom Leib Christi mit vielen Gliedern, von einem Tempel des Geistes mit vielen Steinen, von einer Familie Gottes mit vielen Brüdern, Geschwistern und von der Herde Gottes mit Schafen und einem Hirten. Wie hängt aber das Abendmahl und die Gemeinde zusammen? Was ist die Verbindung dazu? Lass uns dazu in 1. Korinther 11, Vers 13 lesen. 1. Korinther 11, Vers 33. Das Kapitel lesen wir oft vor dem Abendmahl, um zu erklären, worum es beim Abendmahl geht. Aber lass uns dort ein Detail anschauen, das uns sehr helfen wird zu verstehen, worum es eigentlich geht. Schaut mal in Vers 33. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Man muss zum Abendmahl zusammenkommen. Das Abendmahl kann man nicht alleine feiern. Das Abendmahl ist so gemacht, dass man zusammenkommen muss. Oder ein paar Versen vorher, wo dasselbe Wort verwendet wird. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Das spricht über das Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht etwas, was man einfach als Familie persönlich feiert, sondern als Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass man den Kranken und Gebrechlichen nicht das Abendmahl nach Hause bringen darf, sondern es ist vielmehr der Grund dafür, warum wir es machen. Sie gehören zu unserer Gemeinde. Und deswegen sollten sie auch mit am Abendmahl teilnehmen, auch wenn sie vielleicht nicht zum Gottesdienst kommen können. Und wenn jemand vielleicht von euch über längere Zeit nicht zum Gottesdienst kommen kann, dann kommt jemand von den Brüdern gerne mit dem Abendmahl auch zu euch. Sprecht, ruft uns an und wir werden das organisieren. Warum ist es wichtig also, dass wir als Gemeinde das Abendmahl feiern? Warum kann nicht jeder persönlich zu Hause seine Portion vom Abendmahl mitbekommen und zu Hause es alleine feiern, wo viel weniger Ablenkungen sind? In 1. Korinther 10, Vers 16 und 17 lesen wir eine Erklärung dazu. 1. Korinther 10. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. In Vers 16 lesen wir die Betonung auf Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft des Blutes und die Gemeinschaft des Leibes. Das Wort für Gemeinschaft bedeutet enge, innige Beteiligung an etwas. Wir nehmen Teil an etwas. Und wenn wir in rechter Weise am Brotbrechen teilnehmen, dann haben wir geistliche Gemeinschaft mit Christus, aber auch untereinander. Es ist viel mehr als irgendein bloßes Symbol. Es ist ein tiefgehendes, ein gemeinsames, ein geistliches Erlebnis. Es geht um Gemeinschaft untereinander und mit Christus. Und Vers 17 wird das erklärt. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wenn wir mit Christus eins sind, bilden wir eine Einheit. Und wenn wir durch das Brechen des einen Brotes, also das ist ja ein Brot, das gebrochen wird in viele Teile, haben wir Anteil an einem Brot. Und so haben wir auch diese Beziehung untereinander. Das Abendmahl sagt nicht nur, dass wir Beziehung mit Christus haben, sondern dass wir zusammengehören. Wir sagen damit, dass wir gleichberechtigt und gleichbedürftig vor dem Kreuz Christi stehen. Wenn wir am Abendmahl teilnehmen, sagen wir, wir sind alle Sünder, die den Tod verdienen. Uns wurden allen gleich vergeben und wir erwarten alle das ewige Leben. Und so ist es wichtig, dass wir als Gemeinde das Abendmahl feiern. Weil die Gefahr ist groß, dass wir egoistisch werden. Wir sind so schnell dabei zu denken, ich brauche niemand. Aber das Abendmahl erinnert uns, dass wir einander brauchen. So heißt es in 1. Korinther 12, Vers 21. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Einige Christen in Korinth, an denen dieser Brief geschrieben ist, überschätzten ihre eigene Bedeutung und unterschätzten die der anderen Gläubigen. Sie dachten, sie würden das Christsein alleine schaffen. Höchstens vielleicht mit ein paar auserwählten Freunden. Aber das ist eine Lüge. Als Christ brauchst du die ganze Gemeinde. Ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Auge ganz allein auf der Straße, ohne Hände und Füße. Es kann zwar sehen, aber es kann sich ja nicht gesund oder zu etwas zu gebrauchen. Und so ist die Umsetzung von uns, dass wir eine Gemeindemitgliedschaft haben, eine offizielle Gemeindemitgliedschaft und auch damit eine Liste von Mitgliedern, die dazugehören. Mitglieder haben ihre Privilegien. Das sind die Menschen, für die die Ältesten und die Brüder aus dem Leitungskreis sich besonders beten und um sich kümmern. Es hat aber auch seine Verpflichtungen, dass man in der Gemeinde mitdienen muss und auch die Möglichkeit hat, mitzudienen. In der Bibel haben wir nicht eine konkrete Beschreibung von der Mitgliedschaft, wie Punkt für Punkt sie aussehen soll. Aber die ganze Botschaft der Bibel zwingt uns, Mitgliedschaft zu praktizieren. Und vieles von unserer Umsetzung ist biblisch motiviert. Zum Beispiel die Gemeindeliste. Wir sind überzeugt, dass sie hilft, die Gemeindemitgliedschaft besser auszuleben. Und deswegen haben wir eine Gemeindeliste. Auf Papier oder auf App. Es ist nicht, dass es geboten ist, aber wir wollen es, damit die Prinzipien aus der Schrift ausleben. Und so will ich euch drei Gründe mitgeben, warum wir Gemeindemitgliedschaft notwendig haben. Der erste Punkt ist, Mitgliedschaft ist nötig, weil der Auftrag der Ältesten es erfordert. So heißt es in Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Dieser Vers ist ein Gebot an Christen, dass sie ihren Führern, das heißt Ältesten, gehorsam sein sollen. Und im zweiten Teil vom Vers wird ein Grund angegeben. Warum? Die Ältesten werden Rechenschaft ablegen für sie, weil es ist ihre Aufgabe, auf ihren geistlichen Zustand aufzupassen. Und jetzt ist die große Frage. Wer gehört zu denen, auf denen die Ältesten aufpassen werden? Alle, die in der Stadt leben? In Berlin wird es ein bisschen schwierig. Alle, die zum Gottesdienst kommen? Das ergibt schon ein bisschen mehr Sinn. Aber ab wann gilt das? Wenn man einmal da war und dann nie wieder? Oder nach 10 Sonntagen? Ab wann gehört man dazu, zu denen, für die die Ältesten Rechenschaft ablegen werden? So müssen die Ältesten wissen, auf wen sie aufpassen sollen. Und das ist der Grund, warum wir eine Gemeindeliste haben und eine offizielle Gemeindemitgliedschaft. Der zweite Grund ist, wir sehen es in der Beschreibung der ersten Gemeinde. Bei der ersten Gemeinde wurden Menschen zur Gemeinde hinzugetan. Schaut mal in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wir wissen nicht genau, wie das jetzt abgelaufen ist, aber spricht von der Gemeindemitgliedschaft. Das Wort hinzugetan spricht nun, dass sie jetzt zu den anderen Jüngern dazugehörten. Wir hatten den Kreis der Jünger vorher, die sich vorhin versammelt hatten, zu beten. Und dann kam der Heilige Geist auf sie. Und diejenigen, die gläubig wurden, wurden jetzt zu diesem Kreis hinzugetan. Wir sehen auch, dass die Taufe zur Mitgliedschaft gehört. Sie wurden gläubig, sie bekehrten sich, sie ließen sich taufen und dann wurden sie zur Gemeinde hinzugetan. Und dann sehen wir auch, dass es erwähnt wird, dass es ungefähr 3000 Seelen waren. Woher wissen Sie das? War das nur eine grobe Schätzung? Oh ja, es könnten 3000 Leute sein. Nein, sie hatten wahrscheinlich die Namen alle aufgelistet gehabt und Lukas schreibt uns auf, dass es ungefähr 3000 Menschen waren. Dass Listen geführt wurden, wissen wir tatsächlich aus anderen Stellen, zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 9, wird das explizit erwähnt. Dort heißt es, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und dann kommen die weiteren Bedingungen. Es gab eine offizielle Liste von Witwen, die unterstützt werden mussten. Und natürlich sieht das in jeder Gemeinde anders aus. Eine Gemeinde mit 10 Mitgliedern wird das anders umsetzen als eine Gemeinde mit 1000 Mitgliedern. Ein interessantes Beispiel aus der Kirchengeschichte. Als Spurgeon im 19. Jahrhundert immer mehr bekannter wurde als Prediger, kamen ganz viele Leute zu ihm, um ihn zu hören. Teilweise waren es über 5000 Leute, die zum Gottesdienst kamen. Aber da gab es ein Problem. Nicht alle von ihnen wurden Mitglieder, sondern viele blieben einfach nur Besucher. Und so hat die Gemeinde ein folgendes System eingeführt. Alle Mitglieder haben Tickets bekommen. Tickets, wenn du Mitglied warst, hast du ein Ticket bekommen und damit konntest du beim Abendmahl teilnehmen. Um das Abendmahl zu bekommen, musstest du dein Ticket abgeben. Wenn du jetzt nicht Mitglied warst, sondern Besucher, dann konntest du zu einem Diakon gehen oder zu einem Ältesten, ein Gespräch mit ihm führen, warum, ob du gläubig bist und dann hast du auch ein Ticket bekommen, damit du am Abendmahl teilnehmen kannst. Und dabei haben auch nur diejenigen ein Ticket bekommen, die Mitglied in einer anderen Gemeinde waren. Aber das auch nicht für immer. Wenn man immer wieder zu den Ältesten gekommen ist für ein Ticket und nicht Mitglied war, wurde man ermutigt, entweder Mitglied zu werden oder in seine Heimatgemeinde zu gehen. Und Spurgeon war dieser ganze Mehraufwand mit diesen Tickets wichtig, weil er wissen wollte, dass die Leute dazugehören. nicht nur ich bin Besucher, sondern dass sie wirklich Teil der Gemeinde sind. Also haben sie diesen Mehraufwand von Tickets eingeführt, damit das deutlich wird, dass es wichtig ist. Keine Sorge, wir planen nichts, Birch und seine Gemeinde nachzumachen. Es werden jetzt keine Tickets eingeführt. Aber das Beispiel macht es nur deutlich, dass die Umsetzung von dem Prinzip anders aussehen kann. Wir wollen zum Beispiel in der nächsten Zukunft mehr lernen, was Gott zum Thema Abendmahl, Taufe und Gemeindemitgliedschaft geboten hat. Wir wollen, dass es allen verständlich wird. Und wenn du jetzt unsicher bist, darf ich teilnehmen, wie ist das, wie, dann komm gerne auf uns zu. Wir wollen diese Gespräche gerne führen. Ein weiteres starkes Argument für Mitgliedschaft ist Gemeindezucht. Gemeindezucht ist der Prozess in der Gemeinde, wo, wenn jemand in Sünde lebt und nicht Buße tun wird, um ihn zur Buße zu führen. Es geht nicht nur darum, dass man einfach Leute ausschließt, sondern dass Gott verherrlicht wird, indem Buße getan wird. Und ich will es kurz wiederholen und dann aufzeigen, warum es so wichtig für Gemeindemitgliedschaft ist. Der erste Schritt bei Gemeindezucht ist diese persönliche Zurechtweisung. Ein Gläubiger spricht die Person auf Sünde an und ermutigt sie zur Buße. Und das passiert unter vier Augen. Nicht, dass jemand anderes noch davon weiß, sondern unter vier Augen. Der zweite Schritt in der Gemeindezucht ist Zurechtweisung von Zeugen. Wenn die Person nicht hören will, dann nimmt man noch vertrauenswürdige Zeugen mit und spricht es nochmal an. Der dritte Schritt ist, wenn die Person immer noch nicht Buße tut, dann wird sie von den Ältesten erneut gewarnt und dann kommt die Sache vor die Gemeinde. Nicht in den Gottesdienst, sondern in der Gemeindestunde. Dann wird das die Gemeinde davon informiert und wir beten dafür. Und ab diesem Punkt ist eine unbeschwerte Gemeinschaft um Teilnahme am Abendmahl für die Person nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr alles okay, sodass man einfach zusammen feiern kann, sei es persönlich, sei es beim Abendmahl, sondern wir ermutigen die Person, sich zu entscheiden, willst du Christus nachfolgen oder willst du in der Sünde leben? Du musst dich entscheiden für Christus. Und viertens ist der Schritt, dass wenn die Person immer noch keine Buße tut, dass wir sie dann ausschließen, dass sie dann nicht mehr Mitglied in der Gemeinde ist. Und damit wir diesem Gebot Gottes gehorsam sein können, brauchen wir Gemeindemitgliedschaft. Wir müssen wissen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Wir können nicht einfach alle Menschen um uns herum sagen, naja, du gehörst jetzt nicht zur Gemeinde, wenn er vorher sowieso gar nicht dazugehört hat. Und Paulus spricht über das Thema genauso in 1. Korinther 5 und sagt Folgendes. 1. Korinther 5, Vers 11 und 12. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. Also es geht darum, wenn jemand sagt, er ist ein Christ und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinne sind? Paulus sagt uns auf, dass Gemeindezucht nur dann gilt, wenn jemand sich einen Bruder nennen lässt, aber in der Sünde lebt. Er spricht nicht über unser Verhalten zu Ungläubigen allgemein. Wenn jemand sagt, er ist ungläubig und ein Trunkenbold ist, trifft da keine Gemeindezucht drauf zu. Das ist nicht Gemeindezucht. Das sagt er in Vers 12. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind? Wo Gemeindezucht zutrifft, ist, wenn jemand Mitglied in der Gemeinde ist. Und da muss man wissen, wer dazugehört, wer sich Christ ist und wer nicht. Und schaut in Vers 12, da gibt es das Wort außerhalb und drinnen. Es gibt also ein außerhalb der Gemeinde und ein innerhalb der Gemeinde. Zwei Anwendungen will ich euch mitgeben. Bist du vielleicht schon längere Zeit hier Besucher und du bist überzeugt, dass Christus dich gerettet hat? Dann will ich dich fragen, was hindert dich daran, noch Mitglied zu werden? Komm auf uns zu und lass uns die Sachen besprechen. Lass uns die Mühe machen, die Sachen zu klären, dass du offiziell zur Gemeinde dazugehören hast. Uns ist es wichtig, dass wir wissen, dass du dazu gehörst. Aber wenn du vielleicht schon Mitglied bist und die Liebe zur Gemeinde verloren hast, dann musst du dir die Frage stellen, was ist die Ursache dafür? Hast du vielleicht zu große Erwartungen an andere und bist nicht bereit, dich selbst einzubringen? Mangelt es dir vielleicht an Vergebung, dass vor 17 Jahren irgendjemand etwas mal gesagt hat und du immer noch nicht darüber hinweggekommen bist? Oder vielleicht mangelt es bei dir an Gastfreundschaft, dass du dich isolierst von der Gemeinde. Und so ist meine Ermutigung auch mit dieser Predigt. Tue Buße darüber. Jesus vergibt gerne und er verändert auch gerne. Heute werden wir gleich das Abendmahl feiern. Und das ist eine super Gelegenheit, neuen Mut zu fassen und an deiner Beziehung zu deiner Gemeinde neu zu arbeiten. Wenn du vielleicht heute merkst, dass du viel falsch gemacht hast und gesündigt hast, dann will ich dich ermutigen, tue Buße, fasse neuen Bund und nimm am Abendmahl teil. Jesus lädt uns ein zu diesem Festmahl, weil wir von ihm gerettet worden sind und weil er uns als Gemeinde lieb hat. Und so hatten wir die Voraussetzungen für das Mahl des Herrn uns angeschaut. Denk nochmal an den Gutschein für das 3-Sterne-Restaurant und das 8-Gänge-Menü oder das Fußballspiel oder den Burger und auch die Entscheidung zwischen dem Menü und dem Abendmahl. Wenn wir wissen, wie wertvoll unsere Rettung ist und wie wir dankbar dafür sein müssen, dann ist das Abendmahl viel kostbarer als das beste Menü der ganzen Welt. Aber wenn wir die Rettung für etwas Gewöhnliches und auch Billiges halten, dann werden wir das Abendmahl nicht schätzen. Und zweitens, wenn wir unsere Gemeinde lieben, weil Christus uns alle zusammen errettet hat, dann wird uns die Mahlzeit mit unseren Geschwistern kostbarer sein als irgendeine andere Gemeinschaft. Aber wenn wir unsere Gemeinde nicht lieben, dann werden wir das Abendmahl auch nicht schätzen. Möge Gott uns daran segnen, dass wir das Evangelium lieben, dass wir die Gemeinde lieben und dass sich das besonders jetzt gleich in der Gemeindestunde zeigen wird, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Möge Gott uns daran segnen. Und lass uns noch eine Möglichkeit aufstehen und ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du voller Gnade und Vergebung bist. Danke dir, Herr, dass du jedem vergibst, der zu dir kommt, egal wie groß und wie schlimm die Sünde war. Danke dir, Herr, dass du so vielen hier in der Gemeinde vergeben hast, die es auch bezeugt haben. Und wir treffen uns hier als Bettler, die wissen, wo es Essen zu finden gibt, nämlich bei dir. Du bist derjenige, der jeden satt machen will, der sich nur zu dir kommt. Du bist das Brot des Lebens und wir wollen gerne von dir essen. Du bist das Leben in Person, deswegen kommen wir zu dir. Und ich bitte dich, Herr, für uns als Gemeinde, dass wir mehr und mehr deine Idee von der Gemeinde schätzen lernen. Herr, du hast uns zusammengebracht. Das war dein Plan und das ist dein Wunsch, dass wir einander kennen, einander lieben, füreinander sorgen. Danke dir, Herr, dass du auch diese Gemeinde hier in Berlin, Hellersdorf, liebst. Danke dir, dass du auch willst, dass wir wachsen, dass wir immer mehr verstehen, was dein Plan für uns ist. Und ich bitte dich, Herr, darum, dass wir dir gehorsam sind, auch in der Umsetzung dessen, was du uns geboten hast. Danke dir, Herr, dass wir uns an dir freuen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du dich verherrlichst, hier in Berlin, in Deutschland und auf der ganzen Welt, wo überall dein Name geliebt und gelobt wird. Dir sei die Ehre dafür. Amen.